Deutschlandfunk, Europa heute.
Vor wenigen Wochen hat sie ihren 75. Geburtstag gefeiert, die Europäische Menschenrechtskonvention. Eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust. Europaweit sollten Menschen in ihren Rechten geschützt sein. So stehen das Recht auf Leben und das Verbot von Folter ganz weit vorn in der Erklärung, die von 46 Staaten in Europa unterzeichnet worden ist. Zum scharfen Schwert wurde die Menschenrechtskonvention mit der Gründung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg im Jahr 1959. Das Gericht wacht über die Einhaltung der Konvention. Ein viel beachtetes Urteil hat das Gericht zum Beispiel im letzten Jahr gefällt, als es das Menschenrecht auf Klimaschutz bestätigte. Außerdem hat es in der Vergangenheit immer wieder Urteile des Gerichtshofs gegeben, wo es um das Vorgehen der Staaten in Asylfragen ging. Vor allem deshalb stehen die Europäische Menschenrechtskonvention und der Gerichtshof seit einiger Zeit unter Druck. Mehrere Mitgliedstaaten fordern nämlich jetzt mehr nationalen Spielraum, besonders im Bereich der Asylpolitik. Kürzlich hat ein offener Brief der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und des britischen Premiers Keir Starmer diese Forderung aufgegriffen. Und auf einem Treffen des Europarats war das Ganze in der vergangenen Woche auch Thema. Wie steht es also um die Europäische Menschenrechtskonvention und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte? Darüber kann ich jetzt mit Angelika Nussberger sprechen. Sie war viele Jahre lang Richterin, einige Jahre lang auch Vizepräsidentin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und ist inzwischen Direktorin der Akademie für Europäischen Menschenrechtsschutz an der Universität Köln. Guten Morgen, Frau Nussberger.
Guten Morgen, Frau Peetz.
Ist die Europäische Menschenrechtskonvention nicht mehr zeitgemäß?
Doch, ganz im Gegenteil. Die Europäische Menschenrechtskonvention ist absolut zeitgemäß und ist vielleicht wichtiger denn je. Wir müssen ja auch den Hintergrund sehen der nationalen Sicherheitsstrategie der USA, die gerade veröffentlicht worden ist, in der Multilateralismus und auch gerade das gemeinsame Wertefundament von Europa angegriffen wird. Von daher ist es mehr denn je wichtig, dieses Wertefundament aufrechtzuerhalten. Und der Europäische Gerichtshof hat, wie Sie gerade sagten, schon jetzt lange Jahre, Jahrzehnte über die Konvention geurteilt und damit einen sehr wichtigen Beitrag für Europa geleistet, um zu sagen, um zu definieren, was uns zusammenhält.
Trotzdem wird ja jetzt eben diese Kritik formuliert, unter anderem von Mette Frederiksen und Keir Starmer in diesem offenen Brief in der britischen Zeitung The Guardian. Die sagen, die Menschenrechtskonvention, die behindere den Spielraum der Nationalstaaten beim Umgang mit der Migration. Erstmal inhaltlich, können Sie nachvollziehen, worauf genau sich diese Kritik im Einzelnen bezieht?
Ja, natürlich kann ich das nachvollziehen. Es ist ja die Konvention selbst ist ja sehr knapp gefasst und die Artikel, die jetzt hier die Problematik betreffen, sind sehr offen formuliert. Also Sie hatten das schon erwähnt. Ich zitiere den Artikel kurz. Das Verbot der Folter lautet so, niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Also so kurz ist diese Feststellung und der wird auch niemand widersprechen. Die Frage ist nun, ob man daraus ein umfassendes Asylrecht ableiten kann. Ein Asylrecht selbst steht ja nicht in der Konvention. Also es geht um die Auslegung, die Konkretisierung im Einzelfall. Da hat der Gerichtshof seit 1991, also gar nicht in den ersten Jahren seines Bestehens, sondern erst seit 1991, eine sehr intensive Rechtsprechung entwickelt. Und nun sind einige der Mitgliedstaaten der Meinung, diese Rechtsprechung mit all ihren Details ginge zu weit und würde es ihnen nicht mehr ermöglichen, eine ihnen entsprechende Asylpolitik durchzuführen.
Jetzt fordern auch mehrere Mitgliedstaaten des Europarats eben diese Konvention deshalb zu modernisieren. Aus juristischer Sicht, wie könnte so eine Modernisierung oder Reform denn überhaupt aussehen?
Also ich würde mich gegen das Wort modernisieren verwehren. Es geht hier nicht um eine Modernisierung. Das ist alles sehr modern und ich würde auch sagen, ewig gültig. Ich habe es Ihnen ja vorgelesen. Also dagegen kann man nicht sein. Das kann man auch nicht moderner fassen. Es geht darum, die sehr weitreichende Auslegung dieser Vorschrift einzuschränken. Das ist, was die Staaten wollen. Rechtlich ist das sehr schwierig, weil man eben so grundlegende Bestimmungen nicht einfach abändern kann. Geplant ist ja im Moment eine politische Erklärung. Eine politische Erklärung ist eben, wie der Name sagt, politisch und nicht rechtsverbindlich für den Gerichtshof für seine Auslegung. Aber das Bemühen der Staaten, als solches mit dem Gerichtshof ins Gespräch zu kommen, kann man zweiseitig sehen. Einerseits kann man sagen, es wird die Unabhängigkeit des Gerichtshofs ja unterminiert. Andererseits kann man sagen, der Gerichtshof lebt davon, dass seine Urteile akzeptiert werden. Wenn sie nicht mehr akzeptiert und nicht mehr befolgt werden, ist es das Schlechteste. Also ist es ganz gut, wenn man drüber ins Gespräch kommt. Also ich würde es schon differenziert betrachten wollen.
Das ist ja auch unter anderem die deutsche Position, die ist da eher zurückhaltend, weil man genau eben befürchtet, dass der Europäische Gerichtshof das Ansehen Schaden nehmen könnte. Sehen Sie auch dessen Akzeptanz gefährdet?
Es ist sehr gefährdet, wenn Sie sich die Politik in Großbritannien zum Beispiel anschauen, dann sind ja die Partei der Tories und Farage vehement dafür, aus der Konvention auszusteigen. Keir Starmer selbst war ja Menschenrechtsanwalt und er ist sehr verhalten. Er hat ja nun diesen Brief geschrieben, den Sie zitiert haben. Das heißt, wir haben hier einen sehr großen, sehr wichtigen, sehr traditionsreichen Mitgliedstaat, bei dem in der Politik die Zeichen darauf stehen, von der Konvention auszutreten. Was dann zu befürchten ist, dass ein Dominoeffekt. Von daher muss man diese politischen Überlegungen sehr ernst nehmen. Aus meiner Sicht ist das Wichtigste, diese Konvention zu bewahren für alle Mitgliedstaaten, für alle 46 Mitgliedstaaten, die wir haben.
Sie haben auch schon gesagt, im Mai voraussichtlich wollen diese Mitgliedsländer des Europarats jetzt eine politische Erklärung zur Menschenrechtskonvention abgeben. Was erwarten Sie davon? Welche Zukunftsperspektiven kann es denn für die Menschenrechtskonvention geben?
Also die Zukunftsperspektive sollte sein, dass sie weiter wirksam ist und dass die Urteile umgesetzt werden. Diese politische Erklärung, wie ja auch schon angedeutet, wird auf die Migrationsrechtsprechung eingehen. Und es heißt hier ja, dass man so wörtlich die fundamentale Verantwortung der Nationalstaaten für die öffentliche Sicherheit wahren will. Also ich nehme an, dass in dieser politischen Erklärung stehen wird, dass bei der Auslegung dieses Artikel 3 und auch des Rechts auf Respekt für Familien- und Privatrecht, das ist der andere wichtige Artikel, der hier eine Rolle spielt, dass dabei eben auch die Sicherheitsbedenken der Staaten berücksichtigt werden müssen.
Vielleicht können wir auch noch auf einen konkreten Fall oder einen Vorgang schauen, mit dem der Gerichtshof sich derzeit beschäftigt, unter anderem mit sogenannten Pushbacks an der Grenze zwischen Belarus und der EU. Die Geflüchteten, die dort an die Grenze gebracht wurden, sind mutmaßlich auch Teil einer hybriden Kriegsführung. Inwiefern ist dann hier also auch das Gericht vor einer Zerreißprobe oder hat eine Schwierigkeit, quasi aktuelle Asylpolitik mit den Menschenrechten übereinzubringen?
Ja, Sie haben völlig recht. Dieser Fall, der gerade anhängig ist, der ist natürlich der Hintergrund der gesamten Diskussion. Wir haben auch von Tusk gehört, dem polnischen Regierungschef, dass auch Polen aus der Konvention aussteigen könnte, wenn die Entscheidung hier so ausgeht, dass Polen diese Pushbacks nicht mehr machen kann. Aus meiner Sicht ist es wirklich ein Dilemma für den Gerichtshof, denn wenn er so entscheidet, wie die Staaten nun politisch wünschen, würde das eine Minderung des Menschenrechtsschutzes bedeuten. Denn so wie es aussieht, sind diese Menschen, die ja da an den Grenzen zurückgewiesen werden, tatsächlich in Gefahr aufgrund der Herkunft aus Ländern, in denen sie potenziell tatsächlich der Folter ausgesetzt sind. Auf der anderen Seite riskiert er natürlich, wenn er anders entscheidet, dass Staaten austreten oder dass die Urteile schlicht ignoriert werden. Und er lebt davon, dass er als Autorität anerkannt wird. Wenn er das nicht mehr wird, dann wird das ganze Instrument nicht mehr so wirken, wie wir es wollen.
Und Sie haben es gerade nochmal gesagt, die Gefahr, dass womöglich auch Staaten austreten, Großbritannien, da wird das diskutiert, haben Sie auch schon gesagt. In welchen weiteren Staaten ist denn das ein Thema, die Debatte darüber, ob man überhaupt noch Mitglied in der Europäischen Menschenrechtskonvention sein sollte?
Ja, ich habe gerade ja schon Polen erwähnt. In der Schweiz sind die Wellen hochgeschlagen nach dieser Klimaseniorinnenentscheidung, die man nicht akzeptieren wollte. Aber aus meiner Sicht besonders schlimm sind Staaten wie die Türkei, Georgien, Aserbaidschan, die Mitglied sind und die gar nicht so viel über den Austritt diskutieren, aber die Urteile schlicht ignorieren. Denn diese Art von Umgang mit einem völkerrechtlichen Vertrag ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr negativ.
Mit der Völkerrechtlerin Angelika Nussberger habe ich über die Europäische Menschenrechtskonvention und die Forderung nach Reformen gesprochen. Vielen Dank.